Und nun zum Sport.
Far Away in America, so hieß in den 90ern ein kleiner Fußballschlager, den die deutschen Nationalspieler gemeinsam mit der Kapelle Village People zur Aufführung brachten. Haben wir gerade gehört. Ja, und jetzt, fast 30 Jahre später, ist der DFB erneut in den USA unterwegs, wenn auch diesmal ohne gesangliche Highlights. Dafür gibt es sportlichen Gesprächsstoff, denn unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann mehren sich leichte Anzeichen auf Besserung. Das 3:1 gegen die USA hat für beschwingte Stimmung gesorgt. Das Nationalteam macht zumindest wieder etwas Spaß. Und wo Freude am Fußball ist, da klingt sich auch der SZ-Talk und nun zum Sport gerne ein. Denn anders als vergangene Woche, als unsere Sendung krankheitsbedingt ausfallen musste, sind jetzt alle fit. Diesmal begrüßt sie Jonas Beckenkamp, das bin ich. Und diesmal haben wir einen Experten aus der Ferne zugeschaltet. Philipp Seldorf berichtet uns all the way from New York City. Ergänzt wird unsere Runde durch Christoph Knehr. Und in diesem Sinne sage ich hallo, liebe DFB-Berichterstatter.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo lieber Jonas und guten Morgen lieber Philipp.
Werbung.
Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Guten sehr frühen Morgen, Philipp. Erste Frage geht aber an Christoph. Wir haben jetzt Village People gehört, 1994. Inwieweit haben wir alle seitdem frisurentechnisch den nächsten Schritt gemacht?
Ja, also Rudi Völler hat ihn nicht gemacht, den nächsten Schritt, um den Bezug zum DFB-Team gleich zu schaffen. Also ich glaube, dass die Welt sich in jeder Hinsicht weiterentwickelt hat. Mehr will ich dazu nicht sagen.
Damals unvergessen Mario Basler dabei und wie sie alle hießen, Lothar Matthäus hat auch mitgesungen. Also zum Ernst der Lage, Philipp, wie ist es denn bisher auf deiner Reise? Wir haben ja eingangs jetzt die DFB-Jungs gehört von damals. Deutscher Fußball und die Vereinigten Staaten, das ist eigentlich so ein runder Polunder, oder?
Es ist ja ein runder Polunder. Aber das ist eigentlich keine so geglückte Geschichte. Es gab ja schon auch neben dieser sehr verunglückten WM 94, die eigentlich auch den deutschen Titelruhm hätte mehren sollen und auch können, weil die deutsche Mannschaft extrem gut besetzt war. Ja, neben also diesem verunglückten Turnier gab es ja auch noch andere Testspielreisen, die auch irgendwie in die Hose gegangen sind, mit schlechten, dramatisch schlechten Ergebnissen teilweise. 0-3 gegen die USA, ich weiß nicht mehr die Jahreszahl. Nun, in der Gegenwart muss man sagen, sind sie gut in die Zeit gekommen und das erste Spiel, ja, war tatsächlich sehr, sehr ansehnlich und muss ich sagen, unterhaltsam und gelungen.
Christoph, 1994, wir haben ja jetzt gehört von Philipp, da war es dann irgendwann nicht mehr so lustig für die Deutschen, Viertelfinal aus. Jetzt geht's um eine EM in Deutschland im kommenden Jahr. Ja, vielleicht kannst du mal zusammenfassen, wie ist denn gerade die Stimmungslage im Fußball Deutschland?
Also ich weiß gar nicht, ob es rund um die Nationalmannschaft überhaupt eine Stimmungslage im Moment gibt. Die Nationalmannschaft ist ja so ein bisschen in den wilden Bundesliga-Monaten, wo der FC Bayern eine Debatte an die nächste hängt. Da geht die Nationalmannschaft ja manchmal so ein bisschen unter und man hat auch so ein bisschen Gefühl, es ist ja auch ein bisschen so moderner Zeitgeist, dass die Mannschaft nicht mehr so ganz die Mannschaft des Landes ist. Also wenn wir über 1994 reden, da war es noch eine Zeit, wo man sich, glaube ich, noch ja unbefangener als in Anführungszeichen Fan vor dem Fernseher versammelt hat. Ich glaube, inzwischen ist die Öffentlichkeit kritischer geworden, sieht diese Mannschaft etwas anders. Umso schwerer hat diese Mannschaft auch manchmal sozusagen durchzudringen zu den Menschen. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt gewesen, der am Ende zur Entlassung von Hansi Flick geführt hat, weil man neben allen handwerklichen Problemen, die es natürlich erkennbar gab, auch das Gefühl hatte, da muss vor einer EM im eigenen Land der sogenannte viel zitierte Stimmungsumschwung her. Und die Leute, die Nationalmannschaft eh kritisch sehen, im Gefolge von Katar sowieso, diesen Leuten müssen wir jetzt irgendwas bieten. Und da muss ein Fußball her, der was anderes ausstrahlt und wir müssen näher an die Leute ran. Und das schien unter dem alten Bundestrainer Flick einfach nicht mehr möglich zu sein, weil da der Karren einfach verfahren war, wie man so schön sagt. Und es ist natürlich, hat natürlich eine gewisse Ironie, dass man jetzt näher an die Leute ranrücken will mit dem neuen Bundestrainer und dafür ausgerechnet erstmal in die USA fährt. Aber die Reise ist natürlich schon lange festgestanden und wurde ebenfalls ironisch von Flicks langjährigem Begleiter Oliver Bierhoff ja noch ausgemacht.
Philipp, jetzt bist du vor Ort. In Deutschland ist es ja so, dass die Menschen fast schon ein bisschen geschmollt haben, wenn es ums DFB-Team ging. Wie ist es denn in Amerika? Also wie wird die Mannschaft dort wahrgenommen? Ich habe jetzt mal deine Berichte durchgelesen bisher. Es klang ja so ein bisschen durch, dass die Amerikaner zumindest durchaus noch Respekt vor dem German Soccer Team haben.
Das würde ich auf jeden Fall bestätigen wollen. Es ist irgendwie ein für mich unerwartetes Erlebnis gewesen in Hartford, einer Stadt, in der ich vorher noch nie war und möglicherweise auch nicht mehr unbedingt hinfahren muss. Da auf jede Menge deutscher Fans zu treffen, beziehungsweise Menschen in deutschen Trikots und teilweise mit albernen, schwarz-rot-goldenen Zylindern auf dem Kopf. Und diese Leute haben aber entweder Englisch gesprochen oder auch Spanisch oder auch eine weitere Sprache, die ich gar nicht entziffern konnte. Allein in meinem Hotel befanden sich mehrere Gruppen von Leuten, die extra, die eine aus Montreal, Kanada, die andere aus Puerto Rico angereist waren, um die deutsche Fußballnationalmannschaft zu sehen. Also wenn wir von Nationalmannschaftsverdruss in Deutschland sprechen, in den USA oder in Übersee, sieht das anders aus. Ich glaube allerdings auch, weil es waren im Übrigen gar nicht so wenige deutsche Fans auch da, solche, die hier in Amerika leben und solche, die auch extra eingereist sind. Ich glaube, dass sich der neue Tonfall und vor allen Dingen natürlich die sportliche Wende, wenn sie denn gelingt, sehr schnell auszahlen wird im Sinne von mehr Unterstützung im eigenen Publikum, besserer Besuch der Spiele und auch mehr Zuschauer vor dem Fernsehen. Jedenfalls, um wieder auf den Ort des Geschehens zurückzukommen, ich war total beeindruckt, was die Amerikaner aus diesem Länderspiel gemacht haben. Das Spiel hat ja um 15 Uhr Ortszeit begonnen und um 12 Uhr öffneten die Tore. Und ich bin da mit dem Kollegen Thomas Hörner hingegangen, zu Fuß, was in Hartford eigentlich nicht vorgesehen ist. Da fährt man mit dem Auto, und zwar möglichst einem sehr, sehr großen Auto, aber das nur am Rande. Und da lagerten eben auf den Wiesen vor dem Stadion bereits, ja, ich würde mal sagen, einige hundert bis einige tausend Leute und hatten da...
Also Horden praktisch, Horden.
Das waren quasi...
Ja, Hunde. Und bei den Bratwurstpreisen, du hast ja geschrieben, 16 Dollar für
die Bratwurst. Ja, nee, die hatten ihre eigenen Zelte mitgebracht und ihre eigene Versorgung. Da die ja eben so große Fahrzeuge besitzen, passt da auch sehr viel rein. Und dann hatten die riesige Mengen an Grillware und undefinierbaren Süßigkeiten und dergleichen. Und ja, machten eben aus diesem Tag ein Happening. Das hatte so eine sehr unschuldige und angenehm freudvolle Atmosphäre hergestellt. Und das Stadion war ja dann auch voll. Und ich muss sagen, ich fand das eigentlich sehr, ich war da sehr angetan von dieser Atmosphäre.
Weil wir gerade dabei sind, Christoph, ist das nicht vielleicht ein gangbarer Weg, wenn die Stimmung daheim mies ist, dann einfach in Amerika kicken, wo das Nationalteam noch anerkannt ist, oder in Asien oder in Afrika?
Stelle ich mir in der Kommunikation schwer vor, wenn nächstes Jahr die Europameisterschaft im eigenen Land ist und man sagt, leider ist unsere Mannschaft nicht da, die ist gerade in Amerika.
Oder in Thailand.
Wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich, ich weiß ja, was du damit meinst. Tatsächlich ist da, ja, geht's jetzt halt darum, dass der Prophet im eigenen Lande mal wieder was gilt. Darum geht's jetzt. Und das ist die Arbeit der Nationalmannschaft jetzt. Und das vielleicht wirkt sich's am Ende ja doch noch positiv aus, dass diese Reise jetzt in die USA stattgefunden hat. Das ist ja hoch umstritten gewesen, weil man ja auch die Bundesliga da immer im Boot haben muss und die Vereine natürlich sich nicht freuen, wenn ihre Spieler da über die Zeitzone hinweg fliegen und erst ganz kurz vor dem Bundesligaspieltag wieder einfliegen. Das wird ja immer sehr kritisch gesehen. Und ja, das Argument des DFB hieß natürlich immer einerseits ein bisschen, wir wollen die Mannschaft zusammen haben. Das ist wie eine Art kleines Trainingslager im Ausland. Andererseits gab es ja auch das Argument, man wolle den Ausrichter der nächsten Weltmeisterschaft 2026 mal wieder bereisen und kennenlernen. Da findet ja die WM statt. Dieses Argument ist natürlich ein bisschen kurios. Da hat dann ja auch der berühmte Uli Hoeneß gesagt, dann sollen die auf Google Map schauen. Ich glaube, das Kennenlernen-Argument zieht nicht. Aber was man natürlich gar nicht wissen konnte zum Zeitpunkt der Reise, als die Reise ausgemacht wurde, dass es einen neuen Bundestrainer geben würde. Und vielleicht hat es dann doch irgendwelche sozialen und kabinenhygienischen Effekte gehabt, dass man sich jetzt gleich auf einer Auslandsreise kennenlernen konnte. Das war so nicht geplant, aber das könnte sozusagen ein kollateralen Nutzen des Ganzen sein.
Über diesen Bundestrainer würde ich gerne sprechen, Philipp. Du hast Julian Nagelsmann ja auch schon öfter erlebt, als er Bayern-Trainer war und in Hoffenheim und so weiter. Wie ist es denn jetzt unter ihm gelaufen, dieser Auftakt? Was hat dieser junge Mensch dem Team vermittelt? Wie ist er aufgetreten? Und wichtig, was hatte er modisch beizusteuern?
Oh, ja, also ich wollte nur einen Satz sagen zu der Kritik aus der Bundesliga und an dieser Reise. Die Bundesliga würde natürlich jeden Länderspieltermin grundsätzlich immer kritisieren, auch wenn er denn dann eben zu Hause in irgendwelchen nahegelegenen Stadien stattfindet. Und sie würden es aber auch kritisieren, wenn die Nationalmannschaft nicht spielen würde. Und das ist ja wirklich ein wenig widersinnig, ja, dass immer beklagt wird, das Auslandsgeschäft der Bundesliga läuft schlecht und deswegen sollen die Vereine vom 1. FC Pforzheim bis eben zu Bayern München nach Amerika und sonst wohin fahren auf den Mars, um die Bundesliga irgendwie bekannt zu machen. Ja, und jetzt fährt die Nationalmannschaft hierher und erntet obendrein irgendwie ein positives Echo. Und das soll dann trotzdem falsch sein. Es gibt oft keinen Sinn, was in Fußball debattiert wird. Aber vielleicht ist das eben so der Sinn des Lebens, dass es keinen Sinn hat.
Wir debattieren dafür umso lieber. Übrigens war auch der SC Paderborn auf einer USA-Reise.
Ich erinnere mich, ja. Und die DFL hat es großzügig subventioniert. Und alle fanden es ganz toll. Vielleicht die Amerikaner werden nicht mehr so viel Erinnerung daran haben. Aber du hattest ja nach Nagelsmann gefragt. Da kann ich gar nicht so viel zu beisteuern, denn ich habe ihn hier persönlich nicht sprechen können. Ich habe ihn nur am Rande des Spiels erlebt und da habe ich ihn genauso angetroffen wie bei vielen Bundesligaspielen in einer wirklich äußerst gelassenen und relaxten Stimmung. Und all das, was er über dieses Spiel gesagt hat und über die Spieler, die im Einsatz waren, das entsprach genau dem, was er eigentlich immer so über seine Leute und über das Geschehen des Tages gesprochen hat. Es war sehr präzise und ging weit ins sportliche Detail, ins fachliche Detail. Und ich habe so den Eindruck, dass er macht diesen Job des Bundestrainers nicht mit eben einer falschen Ehrfurcht vor der nationalen Wichtigkeit, die der Posten hat, sondern er macht es eben genauso, wie er es bei den drei Clubs gemacht hat, die er vorher betreut hat. Er macht es als Fachmann und Fußballtrainer.
Und er macht es als Modefachmann, was man ja noch erwähnen muss, sein Flanellhemd, sein Holzfällerhemd, das er getragen hat.
Ja, vielleicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit dafür. Ich habe ihm auch Gedanken gewidmet, so ist es nicht. Es hat auch irgendwie eine gewisse Aussage. Wir haben darüber gesprochen, Christoph, ne? Dass Jogi Löw mit seiner Trainermannschaft eben immer in Uniform angetreten ist. Hellblaues Hemd und dunkles Jackett und so die gleichen Schuhe, Hosen etc. Das sah dann auch wirklich so aus, als würde da die Löw-Army anrücken. Und Nagelsmann, das entspricht, glaube ich, so ein bisschen seinem Wesen und seiner Natur, kommt eben als Individualist zur Arbeit. Und das ist auch vielleicht ist es Ausdruck eines Generationenunterschieds, vielleicht ist es aber eben auch Ausdruck seiner individualistischen Natur.
Aber Stichwort Individualismus, Christoph, ist das was man tatsächlich auch im Spirit oder auch taktisch wiedererkennen kann auf dem Spielfeld? Mir ist aufgefallen, dass die Eigeninitiative auch wieder größer gewirkt hat in dieser Mannschaft. War das auch dein Eindruck?
Das war von außen der Eindruck, wobei natürlich schwer einzuschätzen ist, ob das jetzt sozusagen auf Anordnung geschehen ist oder ob sich das im Spiel entwickelt hat. Nagelsmann gilt ja eigentlich, und das finde ich das Bemerkenswerte, wenn man sich seine Vita anguckt, er gilt ja eigentlich als einer, der sozusagen aus der Ecke der Laptop-Trainer kommt, also als ehemaliger Jugendtrainer, der sich riesengroße Gedanken über Taktik macht und immer so ein bisschen, am Anfang hat man ihm das positiv angerechnet, später weniger, dass er sozusagen 9-mal im Spiel das System wechselt und so wurde so ein bisschen in Pep Guardiola-Ecke gerückt. Inzwischen wirkt das ein bisschen anders. Möglicherweise ist es auch das, was der Bundestrainer meinte, als er da bei seiner Einstellung sagte, er habe sich Gedanken gemacht und auch den einen oder anderen Fehler korrigiert. Also mein Eindruck war, dass diese individuellen Aktionen, die du meinst, also sozusagen diese Anarchie, die ein Solo von Musiala oder Sané mal ausstrahlt, die sozusagen nicht mannschaftlich abgestimmt wirken, dass das durchaus gewollt ist und ein Teil des Planes ist. Es gibt auch Sätze von Nagelsmann in diese Richtung, wo er gesagt hat, wir wollen einfach, dass die Jungs vom Flügel nach innen ziehen und wir wollen, dass die mit ihren Einzelaktionen den Gegner durcheinander bringen. Ich glaube, dass da ein junger Trainer, der ja jung ist, aber nicht mehr dienstjung, der hat ja schon viele Jahre hinter sich, darf man nicht vergessen, dass da ein junger Trainer sich sehr genau in der Kürze der Zeit überlegt hat, was das bedeutet, Bundestrainer zu sein, dass das ein anderes Amt ist, nicht nur politisch, sondern sozusagen auch sportlich und dass er jetzt sehr gewillt ist, das Ding wie ein Bundestrainer anzugehen und nicht wie ein Vereinstrainer, der das Gefühl hat, ich muss meine Mannschaft Woche für Woche entwickeln, wie das im Modedeutsch heißt, sondern der das Gefühl hat, ich muss das Beste jetzt auf den Rasen bringen. Und da spricht ja auch der Kader dafür. Das ist ja der älteste DFB-Kader seit langem. Das hätte man ja ausgerechnet dem jungen Nagelsmann nicht zugetraut, so einen sehr auf Pragmatismus berechneten Kader. Und deswegen glaube ich, dass er da sehr viel dazugelernt hat. Jedenfalls ist das seine eigene Aussage. Das sind aber natürlich erstmal die ersten Eindrücke, wie das dann unter Druck sich bewähren wird, wenn er dann auch politisch schwierige Entscheidungen treffen muss. Manuel Neuer wird irgendwann an die Tür klopfen, möglicherweise. Er wird einen Umgang finden müssen mit Leon Goretzka, den er jetzt draußen gelassen hat. Das steht ihm alles noch bevor. Darüber kann man noch kein Urteil fällen. Aber der Anfang ist schon mal eine Bestätigung dessen gewesen, immerhin, was er gesagt hat. Also ich fand, seine ersten Worte waren wie so eine Art Bekennerschreiben. Er hat quasi gesagt, ich bin's, der Bundestrainer. Ich weiß, ich bin was anderes als ein Vereinstrainer. Das hat er, glaube ich, verstanden. Wie sich das dann im Eifer des Gefechts auswirken wird, das wird man beobachten müssen. Aber immerhin hat er die ersten Eindrücke jetzt bestätigt.
Philipp, es gab ja diesen, ich nenne es mal, vielversprechenden Kunst-LK im Mittelfeld, Jamal Musiala und Florian Wirtz, einer deiner Spieler, die du zumindest oft zu sehen bekommst im Westen. Wie hast du das gesehen, diese Kombination? Und hat das Potenzial für eine etwaige Startelf bei einem EM-Auftakt?
Das ist wirklich eine gute Frage. Im Grunde ist es eigentlich die Verpflichtung auch sowohl des Bundestrainers als auch im Rest des Landes, diese beiden Spieler in der Nationalmannschaft zusammenzuführen, weil es eben doch sehr viel Freude macht, sie zu sehen. Bisher ist das ja noch nicht so richtig gelungen und das liegt aber auch unter anderem daran, dass speziell Florian Wirtz in der Nationalmannschaft noch nicht so mit dem gleichen Selbstverständnis auftritt wie zu Hause in Leverkusen. Da sind wirklich nochmal große Unterschiede. Es wird aber besser. Und am Samstag konnte man auch schon deutlich mehr Wirtz sehen als bisher im DFB-Trikot. Und dann ist es logischerweise ein Vergnügen, ihm und dann eben auch besonders in der Kombination mit Musiala zuzugucken, ob das jetzt für ein EM-Länderspiel taugt. Ich frage mal zurück, warum nicht? Natürlich taugt das. Das sind ja beides schon auch trotz junger Jahre recht erfahrene Profifußballer. Die sind eben keine Anfänger mehr. Und nächstes Jahr im Sommer werden sie noch mehr Erfahrung gesammelt haben. Also dem steht eigentlich, glaube ich, nichts im Wege, außer dass vielleicht andere taktische Überlegungen eine andere Idee besser erscheinen lassen.
Und Christoph, wie siehst du die Situation jener Spieler, die dann im Gegensatz dazu in der Gunst zurückgefallen sind? Also Goretzka, Havertz, ein Emre Can oder auch die fast schon vergessenen Mario Götze, Marco Reus, haben die überhaupt noch Chancen, da reinzukommen?
Das waren jetzt natürlich verschiedene Namen, für die verschiedene Regeln gelten. Bei Goretzka bin ich mir sicher, dass er eine zentrale Rolle spielen wird in diesem Kader. Das gibt ja auch sozusagen die gemeinsame Vergangenheit des Spielers und des Trainers Nagelsmann her. Die haben sich in München sehr gut verstanden. Man hat ja auch noch die Sätze von Goretzka im Ohr, als Nagelsmann in München gehen musste. Da hat ja der Spieler Goretzka dem Trainer durchaus wärmste Worte hinterhergerufen. Also Goretzka wird sicher eine Rolle spielen, ob er es in die Stammelf bei der EM schaffen wird, das wird sicher auch mit seiner Leistung im FC Bayern zusammenhängen. Andere Spieler werden es schwerer haben. Ich glaube, Reus und Götze, das würde ich jetzt im Moment mal sehr, 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 sehr weit entfernt sehen, weil die ja auch tatsächlich auf Positionen spielen, wo der Bundestrainer im Grunde den Überfluss zu moderieren hat. Wenn das jetzt Links- und Rechtsverteidiger wären, dann wären sie wahrscheinlich auf dem direkten Weg in die Startelf. Das sind sie aber nun mal nicht. Deswegen würde ich die beiden da eher nicht sehen. Und was Emre Can anbelangt, da glaube ich auch, dass der Bundestrainer da jetzt eher andere Ideen hat. Das hat jedenfalls sein erstes Aufgebot ausgestrahlt. Ich glaube schon, dass man von ein, zwei Ausnahmen abgesehen jetzt relativ viel schon von dem gesehen hat, was er sich so an Achse und so vorstellt. Ein bisschen was wird sich naturgemäß noch verändern. Aber ich glaube, erste Erkenntnisse hat man da schon gesammelt. Und ja, für Goretzka wird es dann zum Beispiel darum gehen, ob er den Pascal Gross wieder verdrängen kann, der ja auch einen guten Eindruck in seinem ersten Nagelsmann-Länderspiel gemacht hat. Und da wird noch die eine oder andere Verschiebung geben. Aber um nochmal das anzuknüpfen, was Philipp gerade sagte, ich glaube schon, dass es der Wille ist von Nagelsmann, dass er sich auch vorgenommen hat, zum Beispiel Musiala, Wirtz und Sané in einer Elf unterzubringen. Und da wird dann doch wieder der Taktiker und der Konzepttrainer gefragt sein. Denn ganz einfach ist das ja nicht. Von selbst aufstellen tut sich diese Mannschaft tatsächlich nicht. Also das sind ja alles eher mitzige Spieler. Sané jetzt nicht, aber Musiala und Wirtz. Und die dann so anzuordnen, dass es auf dem Feld eine stimmige Symmetrie gibt und man die Flügel nicht ganz vernachlässigt, das wird nicht so ganz einfach. Aber deswegen haben wir den jungen Mann ja jetzt da sitzen.
Werbung.
Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Er hat ja auch ganz demonstrativ Neulinge nominiert, wie die Spieler Andrich, Führich und Behrens. Und er hat auch dem Spieler Führich dann prompt zum Debüt verholfen, jetzt gegen die USA. Philipp, welche Signale sendet denn der neue Bundestrainer damit?
Ich glaube, dass er zunächst einfach neugierig auf diese Leute war. Und weil sie eben auch auf Positionen zu Hause sind, also Führich nicht, aber Andrich und Behrens, wo die Auswahl dünn ist und wo schnell Not am Mann sein kann. Und das lief eigentlich gar nicht unbedingt gerade in die aktuelle sportliche Entwicklung hinein, weil Kevin Behrens hat am Anfang der Saison 4 Tore geschossen in 2 Spielen und danach keines mehr und öfter auch vorbei. Und Andrich spielt in Leverkusen, wo er letztes Jahr ja noch wirklich der Chef und Anführer des Teams war, ist der eben jetzt nur noch Ersatzspieler. Das hat aber beides miteinander gar nichts zu tun. Ich glaube, es ging eher darum, dass Nagelsmann damit auch in gewisser Weise gewürdigt hat, dass diese beiden im relativ hohen Fußballeralter sich immer weiter gesteigert haben und damit eben auch ihre Lernfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Darüber hinaus ist es sicherlich auch ein bisschen so als Zeichen zu verstehen, dass hier kommt der neue Bundestrainer und hier kommen seine neuen Leute und seine neuen Ideen vor allen Dingen. Man darf das jetzt, glaube ich, nicht überbewerten. Ich fürchte, auch für Kevin Behrens wird es schwerlich reichen. Das wird er wahrscheinlich auch selber wissen. Bei Andrich wird es auch schwierig werden. Das hängt natürlich logischerweise auch davon ab, ob eben die etablierten Leute fit sind oder nicht, wenn es dann aufs Turnier zugeht. Ne? Aber es ist sicherlich nicht verkehrt, sich auch schon mal den möglichen Ersatz anzuschauen. Bei Führich, Christoph, da den kennst du besser. Warum nicht? Der könnte auch eine Alternative sein, wenn er so weitermacht. Aber eins wollte ich nur zu Pascal Gross sagen. Das ist mir nämlich gerade erst aufgefallen. Das ist eigentlich der kurioseste Nationalspieler, den wir jemals hatten, weil der hat in seinen ersten 3 Länderspielen unter 3 verschiedenen Bundestrainern
gespielt. Das ist kurios. Aber dazu kann ich noch einen anderen Fun-Fact beitragen, nämlich zu Chris Führich wiederum. Der erste Nationalspieler, habe ich gelesen, seit Wolfram Wuttke, der aus Castrop-Rauxel stammt. Und jetzt kommt ihr.
Okay, eigentlich müssten wir gemäß der Regel, dass man, wenn es am schönsten wird, aufhören soll, müsstest du jetzt eigentlich den Abspann sprechen. Aber
besser wird es gar nicht mehr. Ne?
Aber,
Castrop Rauxel. Ich habe aber noch ein paar Fragen, leider. Wir können noch gar nicht aufhören. Und es ist außerdem
sehr interessant. Ich wollte nur noch einmal einklinken, was der Philipp gerade sagte zum Thema Andrich und Behrens. Das glaube ich tatsächlich auch. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, dass man keinen von beiden bei der EM nächstes Jahr sehen wird. Ich glaube, dass das tatsächlich im Wortsinne Symbolfiguren sind. Also natürlich will der Bundestrainer die auch ein bisschen kennenlernen. Aber ich glaube, er will damit eben auch ausstrahlen, ich habe verstanden. Also er will zeigen, dass er die Problemposition des deutschen Fußballs identifiziert hat, wie das so schön neudeutsch heißt. Wir reden ja darüber, dass ein klassischer, rustikaler Mittelstürmer fehlt. Bei der EM in Katar hat man darüber geredet, ob im Aufgebot ein klassischer Sechser, ein klassischer Abräumer im Aufgebot vielleicht fehlt. Und ich glaube, das sind auch Zugeständnisse an den Massengeschmack, dass der Bundestrainer da sagt, ja, ich habe das auch erkannt und ich hole da mal zwei, auch wenn die gerade nicht in Hochform sind. Deswegen glaube ich, dass man das auch so bewerten darf. Und man darf ja auch diese Handreichung, dieses Symbol des Bundestrainers als solches bewerten und durchaus auch wertschätzen. Er hat das erkannt. Bei Führich ist es ähnlich. Das ist ein Spieler, der sich in den letzten Monaten extrem entwickelt hat, der begabt immer gewesen ist, aber jetzt halt auch noch gelernt hat, die richtige Entscheidung zu treffen. Also der jetzt passt, wenn er passen muss und nicht mehr schießt und umgekehrt. Trotzdem hat Chris Führich natürlich in Anführungszeichen das Pech, dass er auf einer Position spielt, wo es eigentlich keinen Mangel gibt. Also da muss man einfach die Entscheidung des Bundestrainers abwarten und weiter verfolgen. Was ich aber schön finde noch, um diesen Gedanken noch anzuhängen, dass jetzt mal ein bisschen, ausgerechnet von dem Konzepttrainer, dass jetzt mal ein bisschen andere Biografien beim DFB auch wieder eine Chance erhalten. Also Behrens und Andrich sind ja Spieler, die sind 30 und über 30. Auch Führich ist mit 25 kein ganz junger Spieler mehr. Alle haben haben eigentlich so eine Spezialbiografie, die sind nicht ganz klassisch durch die Nachwuchsleistungszentren gewandert. Das sind so ein bisschen Miroslav Klose Autodidaktenbiografien, die man da plötzlich wieder sieht. Das hat der deutsche Fußball lang nicht mehr gehabt, weil er eben durch uniformes Ausbilden immer nur denselben Spielertyp auf dem immer selben Ausbildungsweg nach oben geschleust hat. Und von daher ist auch das, lese ich auch das ein bisschen als kleine Willensbekundung des Bundestrainers. Er macht den Kader jetzt einfach weit auf. Für alte Spieler wie Hummels, für nicht selbst vom DFB ausgebildete, für alles Mögliche. Und das führt, glaube ich, zur Schlussfolgerung, dass sich Nagelsmann sehr bewusst ist, es geht jetzt um die nächsten 9 Monate. Ich will jetzt die EM spielen, weiter denke ich als Bundestrainer nicht. Und bis dahin muss ich niemanden entwickeln und niemanden ausbilden. Bis dahin ist alles erlaubt.
Also das kann in letzter Konsequenz dann nur heißen, dass wir Simon Terodde und Robert Glatzel auch noch irgendwann sehen. Nee, Spaß beiseite. Philipp
wäre dabei.
Ja. Du wärst dabei. Philipp, Frage an dich. Die Defensive um Mats Hummels, das haben wir jetzt auch von Christoph schon gehört. Er hat ihn ja zurückgeholt. Nagelsmann holt Hummels zurück. Der war eine ganze Weile nicht dabei. Der hat sich sehr gefreut, der Mats Hummels. Die Folge war, dass die Abwehr aber trotzdem nicht so ganz sicher war. Wieder ein Gegentor. Ist da weiter eine Problemzone? Und wenn ja, wie sollte der Bundestrainer dagegen vorgehen?
Diese Frage geht jetzt irgendwie tief in die schwachen Stellen des großen Ganzen. Denn ich glaube, es liegt nicht unbedingt an Mats Hummels, dass auch am Samstag gegen eine ja immerhin auch offensiv durchaus fantasievolle und begabte amerikanische Mannschaft diverse Zittermomente entstanden sind, sondern das liegt so ein bisschen an dem Konstrukt. Groß und Gündogan waren ein wirklich verheißungsvolles Mittelfeldduett in Vertretung von Kimmich-Goretzka. Wer weiß, wie lange das so bleibt. Aber sie sind jetzt auch nicht diejenigen, die eben die einfach die Abwehr zuverlässig abschirmen. Und das diese Figur, diese ist nach wie vor eine fiktive Figur im deutschen Fußball. Und Nagelsmann hat Hummels geholt, damit er der Mannschaft wieder so einen gewissen, einen routinierten Standard gibt und mehr Organisation. Aber die habe ich jetzt am Samstag auch nicht unbedingt gesehen. Das liegt dann wiederum daran, dass auf den Außenpositionen Robin Gosens und Jonathan Tah gestanden haben. Gosens ist zwar ein Außenbahnspieler, aber keiner für die Viererkette so richtig. Also ein richtiger Verteidiger ist er halt dann nicht. Und Jonathan Tah, der in Leverkusen auch wirklich großartige Formen entwickelt hat und völlig zu Recht auch wieder berufen worden ist, der ist aber eigentlich nur mal von Haus aus Innenverteidiger und sah da draußen irgendwie auch etwas verlassen und verzweifelt aus manchmal. Und da wird halt weiterhin improvisiert und experimentiert Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Also ich sehe da irgendwie den schwierigsten Part der Reformarbeit auf Nagelsmann zukommen, neben all den Dingen, die mit Mannschaftsführung zusammenhängen, aber fachlich gesehen. Er muss einfach diese Deckung stabilisieren. Ja. Und das darf eben nicht passieren, dass man in jedem Spiel 5, 6 Torchancen an erstklassiger Art zulässt.
Also die USA 3-1 besiegt, jetzt kommt Mexiko, ein Spiel in Philadelphia am Mittwoch. Christoph, da erinnert sich mancher vielleicht an die WM 2018, Stichwort 0-1, Auftaktniederlage. Wie lief das damals und war das auch so ein bisschen der Anfang vom Ende der Ära Löw? Wie blickst du da darauf zurück, auf das letzte Spiel gegen Mexiko?
Ja, ich glaube, man kann das genau so sagen. Das war der Anfang vom Ende der Ära Löw. Warum? Ganz einfach. Das war ja diese Weltmeisterschaft, bei der offenbar schon alle Alarmglocken im Vorfeld hätten angehen müssen und bei niemandem aber angegangen sind. Wenn man ganz ehrlich ist, bei uns Reportern auch nicht so richtig. Ich kann mich gut erinnern, dass wir da im Trainingslager in Südtirol noch dabei waren im Mai 2018 und wir hatten auch alle nicht das Gefühl, dass da Gefahr herrscht. Da hat sich der gesamte Stab irgendetwas ausgestrahlt, was einen so ein bisschen in falsche Sicherheit eingewickelt hat. Und so war dann ja auch das Mexikanerspiel. Die Mexikaner sind zielsicher in die Schwachstellen der Deutschen rein, haben sie zielsicher ausgekontert und die Deutschen haben unverdrossen und ohne Signal vom Trainer da draußen einfach ihren Pseudo-Ballbesitz-Fußball weitergespielt, der sich zu diesem Zeitpunkt schon längst überholt hatte. Und niemand hat so richtig gemerkt, dass man eigentlich aus der Zeit gefallen ist. Und da gab es ja diese hübsche Episode, dass der mexikanische Trainer nach diesem Spiel frech gesagt hat, er hätte im Grunde seit einem Vierteljahr gewusst, wie die Deutschen spielen. Und damit meint er nicht nur den Spielstil, sondern eigentlich auch die Aufstellung. Und damit war eigentlich alles gesagt. Jogi Löw hatte das Gefühl, er ist auf dem richtigen Weg, er muss eigentlich gar nichts mehr ändern. Wir sind ja die Weltmeister und es geht jetzt einfach gerade so weiter. Und wir haben in der Turniervorbereitung es immer geschafft, uns auf die Turniere dann in Form zu bringen zum rechten Moment. Und das hat diesmal eben nicht mehr geklappt. Und das war der Warnschuss. Und inzwischen hat Löw in einem Podcast ja selbst eingeräumt, dass er eigentlich nach dem Turnier 2018 möglicherweise hätte aufhören sollen, dass das der bestmögliche Zeitpunkt gewesen wäre. Also ja, aus heutiger Sicht weiß man, gegen Mexiko damals hat es begonnen und vielleicht, das bleibt für immer in der Geschichte hypothetisch, vielleicht hätte man andere 2, 3 deutsche Fußballjahre erlebt, wenn es damals schon einen Trainerwechsel gegeben hätte. Man weiß es nicht, aber wenn man heute zurückblickt, dann darf man das so behaupten.
Und vielleicht gelingt ja jetzt wieder mit einem Spiel gegen Mexiko der endgültige Umschwung. Philipp, noch eine letzte Frage an dich. Es gab ja in der Heimat doch Kritik an dieser USA-Reise, darüber haben wir schon gesprochen. Wie ist denn jetzt die Situation mit dieser Erschließung der neuen Märkte, mit dem Imagegewinn des DFB in Amerika? Was ist davon spürbar? Werden die jetzt alle Soccer-Fans und laufen schon in Thomas Müller-Leibchen rum? Oder ist das doch noch eher so wie früher im Grunde genommen?
Ich gehe davon aus, dass die wichtigsten Fernsehsender jetzt sofort auf die DFL zukommen und neue Verträge schließen wollen. Nein, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber so wie ich es verstehe und so wie es auch erzählt wird, hat der Fußball wirklich sehr aufgeholt. Das berichten auch hier ansässige deutsche Staatsbürger. Und ist gerade so bei Kindern und Jugendlichen, das wurde zwar schon vor 30 Jahren behauptet, dass bei Kindern und Jugendlichen der Fußball eine große Rolle spiele, aber jetzt ist es wohl wirklich so. Und man sieht es ja auch an der Entwicklung der Liga, die setzt eben auch nicht mehr so auf Allstars. Also Messi spielt jetzt, ist jetzt dazu eine widersprüchliche Erscheinung, aber die entwickelt auf jeden Fall ihre eigenen Darsteller und auch ihre eigene Kultur. Und es werden Fußballstadien gebaut, die wirklich für den Fußball da sind, nicht wie jetzt das Stadion in Hartford, was eigentlich ein Footballstadion ist. Und da tut sich offenbar was. Und ich muss sagen, wenn ich so das Bemühen auch des amerikanischen Verbandes jetzt um die deutschen Gäste sehe, dann fand ich das ziemlich vorbildlich. Wir waren eben sehr hilfreich und auch sehr gastfreundlich und das könnte man sich da durchaus mal ein Beispiel nehmen. Aber ich glaube, dass der Fußball in Amerika wird groß, weil das geht ja gar nicht anders, da hier ja alles groß ist. Ja, unter anderem stimmt, eben alles auch die Bratwurstpreise in Hartford.
Die Bratwurstpreise sind auch groß.
16 Dollar für eine Bratwurst. Also das übertrifft Japan und die Schweiz.
Das ist ja mehr als eine Wiesenmaß.
Ja, gut, da war jetzt noch Paprika und Zwiebel dabei. Dann kam noch später ein ein geschätzter Landsmann, und der hat nur noch die Bratwurst für 16 Dollar bekommen. Aber nicht mal mehr Paprika und Zwiebeln. Und Ketchup war auch aus.
Und das kollidiert mit der Nachricht, die wir ja auch, die ja im Zuge des Länderspiels auch aufgekommen ist, dass es sich bei Chris Führich um den ersten rein veganen Nationalspieler handelte.
Oh, da müssen wir eine Sondersendung machen. Das sollte man wirklich füllen. Auch Mats Hummels ja mittlerweile angeblich schon Ernährung umgestellt. Thomas Müller bringt, glaube ich, Produkte auf den Markt. Also, Riesenthema. Bis auf Weiteres aber sind Deutschland auf einer Mission in der Ferne. Und manches deutet dort durchaus auf Fortschritte nach einer, naja, etwas bleiernden Zeit hin. Unter Julian Nagelsmann will der DFB Aufbruchsstimmung erzeugen. Schließlich sind es bis zur Heim-EM nur noch einige Monate. Die Nationalelf hat einigermaßen überzeugend gegen die USA gewonnen. Jetzt folgt der zweite Test gegen Mexiko. Und über dieses Spiel werden wir wie gewohnt ausführlich berichten. Und wer möchte, findet schon am Mittwoch früh dann einen Bericht von Philipp und auch eine Einzelkritik. For now, erstmal danke an euch zwei und Dank auch an unsere Produzentin Julia Ongiert. Für Feedback sind wir unter podcast@sz.de zu erreichen. Schön, dass Sie bis zum Ende zugehört haben und bis bald.
Bye bye.
Bye bye.